Sie hören den Kurier.
Das ist ein ganz besonderer Tag heute, weil es eben der internationale Tag der Pflege ist. Und das ist auch heute ein wichtiger Tag für die Zukunft der Pflege in Österreich.
Lange hat es gedauert. Nun wurde heute vom grünen Sozialminister Johannes Rauch, der grünen Clubobfrau Sigi Maurer und ÖVP-Clubobmann August Wöginger ein großes Pflegereformpaket präsentiert. Das Paket ist insgesamt 1 Milliarde Euro schwer. Der größte Brocken darin ist eine Gehaltserhöhung für die Beschäftigten im Pflegesektor. Reserviert sind dafür 520 Millionen Euro. Laut dem Sozialminister ist das größte Reformpaket der vergangenen Jahrzehnte. Aber ist es das wirklich oder ist es reine PR? Was ändert sich und wann werden die Menschen in der Praxis davon etwas zu spüren bekommen? Darüber spreche ich heute mit Kurier-Innenpolitik-Redakteur Christian Böhmer. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Donnerstag, der 12. Mai. Ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Und abseits von der Pflegereform bekommt ihr natürlich auch noch ein Update darüber, was es heute sonst so zu wissen gibt. Heute, am 12. Mai, ist der Internationale Tag der Pflege. Bereits seit 1967 wird dieser Tag am Geburtstag von Florence Nightingale gefeiert. Nightingale, die 1820 geboren wurde, war eine britische Krankenschwester und gilt als Pionierin moderner Krankenpflege. Doch von einem wirklichen Feiertag hat man am Tag der Pflege in den letzten Jahren nicht wirklich sprechen können. Denn der Pflegebereich ist in Österreich zunehmend selbst zum Pflegefall geworden. Seit Jahren wird eine Reform versprochen, passiert ist jedoch lange nichts.
Bleibt uns keine Wahl! Streik ins Spital!
Schon im Jahr 2019 sind zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um für bessere Arbeitsbedingungen im Pflegebereich zu kämpfen. Genauso ein Jahr später. Und die Forderungen für eine faire Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und Co. gibt es auch nicht erst seit 2019. Und auch wenn fast jede Regierung in den vergangenen Jahren eine Pflegereform angekündigt hat, hat sich so gut wie nichts getan. Aus diesem Grund sind auch heute wieder zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um für bessere Bedingungen zu demonstrieren. Stichwort Pflegenotstand. Laut dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz arbeiten in Österreich rund 127.000 Personen im akutstationären Bereich oder im Bereich der Langzeitpflege und Betreuung. Allerdings haben wir bereits jetzt einen Mangel an Fachkräften und Spezialisten in den Pflegeberufen. Und die Zahl an pflegebedürftigen Menschen in Österreich wird in den kommenden Jahren deutlich steigen. Bis zum Jahr 2030 brauchen wir deswegen in etwa 76.000 zusätzliche Fachkräfte, um den Bedarf an benötigtem Pflegepersonal decken zu können. Keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass laut einer Umfrage vom SORA-Institut aus dem Jahr 2021 65% aller Befragten im Pflegesektor sagen, dass sie es für unwahrscheinlich halten, den Beruf bis zur Pension auszuüben. 15% der Befragten haben sogar bereits konkrete Absichten, den Tätigkeitsbereich oder den ganzen Beruf zu wechseln. Die Pflegereform, die heute vom grünen Sozialminister Johannes Rauch, grünen Clubobfrau Sigi Maurer und ÖVP-Clubobmann August Wöginger vorgestellt worden ist, soll helfen, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Bei der Pressekonferenz sagt Rauch heute:
Zusammengefasst, es gibt in den kommenden 2 Jahren deutlich mehr Geld für die Pflege. Es gibt eine massive Attraktivierung des Pflegeberufes. Wir schaffen damit die Voraussetzungen und kommen damit den berechtigten Forderungen nach, die seit vielen Jahren erhoben worden sind. Und ich kann Ihnen sagen, meine Zielsetzung war, wenn es um die Pflegereform geht, etwas vorlegen zu können, mit dem ich guten Gewissens auch mich hinstellen kann vor die in der Pflege tätigen Menschen. Und das können wir oder das kann ich mit diesem Paket tun.
Laut der Bundesregierung sind die heute präsentierten Maßnahmen das größte Reformpaket der vergangenen Jahrzehnte. Doch kann man das wirklich so sagen oder ist das reine PR? Bringt dieses Reformpaket tatsächlich eine Änderung für die Praxis und ist der Pflegenotstand damit bereits gelöst oder ist das alles nur ein Tropfen am heißen Stein? Um darüber zu sprechen, ist jetzt Kurier-Innenpolitik-Redakteur Christian Böhmer hier bei mir im Studio. Er war nicht nur heute bei der Pressekonferenz, sondern verfolgt dieses wichtige Thema bereits seit längerem. Hallo Christian.
Hallo.
Christian, so viele Regierungen haben bereits versprochen, dass es eine Pflegereform geben wird. Doch wirklich getan hat sich da eigentlich nie was oder sehr lange nicht. Bis jetzt hat es von Sozialminister Rauch geheißen, bis Sommer wird etwas präsentiert werden. Jetzt ist es dann doch schneller als gedacht gegangen und heute schon die Pflegereform präsentiert worden. Warum ist es jetzt dann doch so unter Anführungszeichen schnell damit gegangen?
Also das sind zwei Dinge dazu zu sagen. Das eine ist, ja, die Pflegereform ist von vielen Regierungen versprochen worden. Auch diese Regierung, wenn wir uns erinnern, Rudi Anschober, hat ja eigentlich auch die Pflegereform als sein großes Projekt präsentiert. Dazu kam es dann nicht wegen Covid. Und warum ist es so schnell gegangen? Also es gab jede Menge Vorarbeiten über die letzten Jahrzehnte. Also es haben im Nationalratswahlkampf 2006 war das schon Thema. Es haben viele Regierungen das nicht hinbekommen, aus mehreren Gründen. Man muss deshalb auch sagen, das ist eine große Reform. Dem Vernehmen nach sind die Vorbereitungsarbeiten seit Jänner gelaufen. Wahrscheinlich war vieles schon vorher auf dem Weg. Und es ist dem Hannes Rauch jetzt gelungen, da muss man auch sagen, das ist sein erster großer Erfolg als Gesundheitsminister. Sein Anfang war ja sehr holprig und eher schwierig. Aber es ist ihm gelungen, in den letzten Wochen auch sehr, sehr still. Also das war ja gestern, ist ja das relativ überraschend gekommen, die Ansage, dass das jetzt fertig ist, das Paket. Aber es ist ihm gelungen, ein wirklich großes Paket zu schnüren in den letzten Wochen. Also seit Jänner ist das gelaufen offensichtlich. Und dass es lange vorbereitet war, kann man allein daran sehen, dass es am Tag der Pflege präsentiert worden ist. Ja, also das ist ein sehr symbolträchtiger Tag. Es haben gleichzeitig ja die Pflegekräfte demonstriert, wie sie das oft schon gemacht haben an diesem Tag. Und ausgerechnet an diesem Tag sich hinstellen zu können und zu sagen, als Regierung so, wir nehmen jetzt 1 Milliarde Euro in die Hand, da kann man schon ablesen, dass das Ding war eigentlich wahrscheinlich schon seit einer Woche fertig. Und sie haben es halt jetzt präsentiert, was okay ist, finde ich, zeitgerecht. Mhm.
Bevor wir gleich ein bisschen genauer über die Reform sprechen, du hast gerade gesagt, viele Regierungen haben es aus den unterschiedlichen Gründen nicht geschafft, diese Reform wirklich umzusetzen. Kannst du kurz erläutern, warum diese Thematik so komplex ist, dass so viele Regierungen daran gescheitert sind?
Also da müsste man jetzt fast eine historische Abhandlung machen. Ganz einfach gesagt ist es so, das Pflegewesen ist heraus entstanden aus dem Sozialwesen. Das heißt, eigentlich ist der Bund nicht zuständig für die Pflege gewesen, sondern das war immer so ein Beiwagerl für die wenigen sehr kranken Leute, die aber nicht ins Spital gehören, die halt irgendwie anders versorgt gehören. Um die haben sich halt die Länder und die Gemeinden gekümmert. Und das ist historisch gewachsen und durch unsere Bevölkerungsstruktur haben wir jetzt sehr viele Leute, die sehr alt sind, aber die auch sehr betreuungsintensiv sind und die gehören alle nicht ins Spital. Aber es ist immer noch bei den Ländern und Gemeinden. Jeder, der jemanden in der Familie hat, der zu pflegen ist, weiß das. Man wendet sich nicht ans Gesundheitsministerium, sondern man muss sich an die Gemeinde wenden, weil die betreibt das Pflegeheim. Man muss sich ans Land wenden. Und das macht es auch so schwierig, weil es ist auch die Situation, das ist auch meine These, deswegen ist diese Reform ja noch nicht fertig. Es ist immer noch nicht egal, wo du zu Hause bist. Ja, es ist zum Beispiel, das werden auch viele Zuhörer und Leser wissen, wenn die Eltern in einem anderen Bundesland leben und man möchte sie zu sich holen, in ein Pflegeheim in der Nähe und so weiter. Es ist irrsinnig schwierig, weil das ist ein anderes Bundesland, da gelten andere Gesetze, da haben andere Richtsätze, da gibt es andere Behörde, die zuständig ist. Und das hat es ja immer so schwierig gemacht. Das sind die Länder zuständig, die Gemeinden, der Bund, da muss man sich nicht nur mit seinem Koalitionspartner einigen und Geld aufstellen, sondern die anderen Player müssen auch alle damit einverstanden sein. Und das andere ist, es gibt natürlich ganz viele Betroffene und damit auch ganz viele NGOs, also Rotes Kreuz, Hilfswerk, Diakonie, die sind alle, haben alle Expertise, die machen mobile Pflege, die machen 24-Stunden-Betreuung, die Vereine und so weiter. Und damit das für die alle halbwegs in Ordnung ist und passt und wirklich gut ist, musst du die auch im Boot haben. Und das ist nicht sehr trivial. Das ist eine relativ große und komplizierte Geschichte. Deswegen hat es auch früher nie so funktioniert, außer man hat halt immer ein bisschen Geld dort in die Hand genommen und da ein bisschen nachgeschärft. Aber so richtig der große Wurf, einer der letzten großen Würfe war, dass man bundeseinheitlich gesagt hat, wir haben ein Pflegegeld und das ist von Bregenz bis Neusiedl das Gleiche.
Mhm. Jetzt hat es heute geheißen, das Paket, das heute präsentiert worden ist, es sind ja über 20 Maßnahmen, ist das größte Reformpaket seit Jahrzehnten. Kann man das wirklich so sagen? Ist es wirklich das größte Reformpaket oder ist das wieder mal nur reine PR?
Das kann man, glaube ich, mit gutem Gewissen aus zwei Gründen sagen. Das erste ist das Volumen. Ja, also hier werden in den nächsten 2 Jahren, wenn es stimmt, 1 Milliarde Euro bewegt. Das ist jetzt nichts, zumal wir haben eine Covid-Krise, wir haben eine Teuerungswelle, wir haben einen Krieg in der Ukraine, globale Schwierigkeiten. Und da jetzt 1 Milliarde in die Hand zu nehmen, ist einmal viel Geld. Aber es ist ja nicht nur so, dass das Geld jetzt einmal irgendwo hineingepulvert wird, sondern man muss der Regierung schon zugestehen oder den Entwicklern der Reform, dass sie sich überlegt haben, okay, was müssen wir machen? Wir müssen bei den Pflegern was machen. Das heißt, sie werden den, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, aber sie werden den Pflegern Prämien bezahlen, dass du im Schnitt, so erklärt es der Gesundheitsminister, ein Jahresgehalt pro Jahr mehr bekommst. Das ist ordentlich. Also das sind jetzt nicht 30, 40 Euro, sondern das ist viel. Sie haben auch Dinge ermöglicht wie eine verpflichtende zusätzliche freie Woche für Pflegekräfte, die älter als 43 sind. Und sie versuchen auch in die Ausbildung reinzugehen, weil das Problem ist ja, wir haben nicht nur zu wenig Leute, sondern wir haben zu wenig junge Leute, die sagen, das ist ein spannender Beruf. Und da wird es jetzt Umstiegsmodelle im AMS geben. Es wird Stipendien geben. Das heißt, wenn ich sage, mit 30, 40, ich will einen anderen Job machen, dann kann ich mehr Geld vom AMS bekommen oder Geld vom AMS bekommen, mich umschulen lassen. Es gibt eine Pflegelehre, also einen neuen Lehrberuf, wo junge Leute ausprobieren können. Ist das was für mich? Ist das nichts für mich? Die zwischen 3 und 4 Jahre, glaube ich, dauern wird. Und das sind alles so kleine Bausteine, wo sie sich was überlegt haben. Also die Ausbildung soll spannender werden, die Berufssituation der jetzt Pflegenden soll besser werden. Teilweise für die Angehörigen gibt es auch Erleichterungen. Das ist schon in Ordnung. Also da muss man sagen, da ist strukturell auch was drinnen.
Jetzt ist die Reform heute mal präsentiert worden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt einerseits weiter mit der Reform und auch wann bekommen dann tatsächlich die Leute in der Praxis was von dieser Reform, zum Beispiel vom Geld, das du angesprochen hast, etwas zu spüren?
Es ist jetzt so, die Arbeiten dafür sind im Parlament passiert. Das heißt, die Parlamentsgruppe haben das schon zum Teil, so hätte ich es verstanden, in Gesetze gegossen. Die Gesetze müssen jetzt beschlossen werden im Parlament. Das wird aber nicht sehr lange dauern, weil sozusagen die Begutachtung dauert ein paar Wochen. Und wenn's stimmt, was uns erzählt wurde, und ich habe derzeit keinen Grund anzunehmen, dass es nicht stimmt, dann wird's im Herbst spürbar sein. Ja? Also das heißt, möglicherweise manche Änderungen bei der Ausbildung und so weiter werden vielleicht mit 1.1.2023 sein, aber das Geld, die Boni und so weiter, die sollen schon im Herbst fließen. Und das ist jetzt ein überschaubarer Zeitraum. Jetzt haben wir Mai, also möglicherweise mit 1. Oktober. Und man muss sie dann auch da an ihren Taten messen. Aber ich habe jetzt derzeit keinen Grund zur Annahme, dass der Zeitplan nicht hält. Zumal, da sind wir jetzt wieder bei deiner Eingangsfrage. Sie haben ja gesagt, Sie wollen es vor dem Sommer fertig machen. Jetzt haben wir Mai. Also Sie wollten nichts ankündigen, was Sie nicht schaffen. Und da ist Ihnen jetzt auch gewissermaßen ein Kugelglück, dass ich gehe mal davon aus, dass das im Oktober erledigt ist. Ja.
Jetzt sind diese Maßnahmen, die heute präsentiert worden sind, vor allem mal für die kommenden 2 Jahre gedacht. Jetzt ist natürlich auch die große Frage, was ist dann nach diesen 2 Jahren? Wird es da dann weitergehen mit diesen Gehaltszahlungen, mit den zusätzlichen? Was ist dann?
Das war auch einer der wesentlichen Punkte, die wir Journalisten heute einfach diesen 3 Personen, die 2 Klubobleute und der Minister sozusagen, wo wir sie kritisiert haben und gesagt haben, Moment einmal, was sind sie in 2 Jahren dann? Uns ist es so erklärt worden, das hat damit zu tun, dass man es nur auf 2 Jahre macht, dass man es erstens einmal schnell machen will, dass zweitens das Budget erst jetzt dann erstellt wird und jetzt nochmal adaptiert wird, damit das vielleicht sich für den Herbst ausgeht. Und drittens, dass die Finanzausgleichsverhandlungen anstehen. Was ist das? Das ist im Wesentlichen die Verhandlung, wo sich der Bund mit den Ländern ausmacht, wer wie viel Geld vom Finanzminister bekommt. Das ist alles sehr kompliziert und der Minister Rauch hat es so erklärt, dass er mal lieber jetzt auf die 2 Jahre das gemacht hat, als diese Verhandlungen abzuwarten. Ich glaube, dass man ihn erstens da beim Wort nehmen kann und muss. Warum? Erstens, weil er es versprochen hat und zweitens, weil meine Erfahrung ist die, wenn einmal eine Maßnahme gesetzt wurde und sozusagen ich sage, ich mache eine Ausbildung für junge Menschen für den Pflegeberuf, wenn ich sage, ich gebe den Pflegekräften mehr, dann wirst du schwer argumentieren können, warum du nach 2 Jahren das plötzlich nicht mehr machst. Ja, das wäre irgendwie kurzsichtig, nicht nachhaltig und vor allem, das wird die Leute noch mehr verstören. Also ich glaube, das ist jetzt ein Punkt, wo sie dann auch nicht mehr dahinter zurückgehen können. Das ist das eine und dann ja beim Finanzausgleich wird sich das eh lösen und sie haben heute auch einige Sachen präsentiert, wo sie gesagt haben, das haben sie ins Dauerrecht überführt. Da ging es um Pflegehilfskräfte, die waren eigentlich nur befristet und die wird es jetzt immer geben. Also kurzum, ich gehe mal davon aus, dass die 2 Jahre tatsächlich nur deshalb so sind, weil sie schnell was machen wollten, weil das Budget noch nicht ganz fertig ist und weil sie die Finanzausgleichsverhandlungen abwarten wollten.
Jetzt hast du eingangs schon gesagt, 1 Milliarde Euro ist nicht nichts, aber kann man jetzt ganz hart gefragt damit sagen, mit dieser 1 Milliarde Euro ist jetzt vorerst zumindest mal der Pflegenotstand gelöst?
Gelöst ist er aus mehreren Gründen sicher nicht. Das eine ist, wir müssen jetzt einmal schauen, wie das wirkt erst. Ja. Also diese Maßnahmen sind ja gesetzt worden, damit vielleicht mehr Leute in diesen Pflegeberuf gehen, damit junge Leute in den Pflegeberuf gehen. Wir brauchen bis 2030, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwischen 70 und 100.000 zusätzliche Kräfte. die Hoffnung besteht, dass die jetzt ausgebildet werden. Aber es kann genauso gut sein, dass viele Menschen sagen, naja, auch wenn ich ein Monatsgehalt jetzt mehr kriege als ein Pfleger und auch wenn ich so ein tolles AMS-Stipendium um 1400 Euro netto bekomme, will ich den Job trotzdem nicht machen. Mhm. Also man muss sich anschauen, ob das funktioniert. Es ist aber jedenfalls einmal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass NGO-Vertreter von der Caritas und anderen, die sehr laut waren in den letzten Jahren und sehr kritisch das bewertet haben, von katastrophalen Zuständen gesprochen haben, dass die heute eigentlich gesagt haben, ja, das Problem ist noch nicht erledigt, aber es ist wirklich ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und das ist es derzeit einmal, finde ich. Ja.
Es wäre jetzt auch meine Abschlussfrage gewesen, wie die Reaktionen bis jetzt auf diese Pflegereform gewesen sind heute. Aber das heißt, die waren durchaus gut.
Die waren durchaus gut. Warum? Ja, weil wie gesagt, wenn du in Ausbildung und wie die Leute arbeiten, ja, also wenn du in Freizeit investierst, wenn du ihnen sagst, wir zahlen dir mehr, wir schauen, dass du mehr Auszeiten bekommst, dann hilft das alles, die Leute bei der Stange zu halten. Ja. Der Pflegeberuf ist ja nicht nur grundsätzlich unter Druck und erfordernd, sondern der war ja in den letzten 2 Jahren durch die Pandemie noch angespannt. Und da hat sich auch vieles verschoben, weil Leute, die eigentlich sehr belastbar sind, einfach da so oft und so lange über ihre Grenzen gegangen sind, dass die selbst die jetzt sagen, ich mache das nicht mehr. Also Covid hat die Situation, die langfristige eher verschärft. Ja.
Christian, sage ich vielen herzlichen Dank für deine Erklärungen.
Sehr gern, danke.
Die Reform ist also mal ein erster wichtiger Schritt. Getan ist es damit aber dennoch nicht. So ähnlich hat es heute auch Caritas-Präsident Michael Landau auf Twitter formuliert, der ja die letzten Regierungen zunehmend vor katastrophalen Entwicklungen im Pflegebereich gewarnt hat. Er twittert heute: Das ist offenbar die erste Bundesregierung seit vielen Jahren, die im Bereich Pflege substanziell vom Reden zum Tun gelangt. Dafür schon heute ein großes Danke an Bundesminister Johannes Rauch, Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler. Auch wenn der Weg zur notwendigen Reform noch nicht zu Ende gegangen ist. Und was gibt es abseits von dieser Reform zum heutigen Tag noch zu wissen? Heute Vormittag hat Finnlands Staats- und Regierungsspitze offiziell den ersten Schritt in das westliche Verteidigungsbündnis NATO gesetzt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat dem Land eine rasche und reibungslose Aufnahme in der Allianz versprochen. Die Reaktion aus Moskau ist durchaus wütend ausgefallen, denn eine Mitgliedschaft Finnlands sieht das Nachbarland Russland als Bedrohung. Wenn Finnland tatsächlich NATO-Mitglied wird, dürfte das weiteren Druck auf das benachbarte Schweden ausüben, sich ebenfalls zeitnah in der NATO-Frage zu entscheiden. In Österreich ist im Übrigen von keiner politischen Partei ein Zug in Richtung NATO zu bemerken. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat erst am Mittwoch bei einem Besuch von UN-Generalsekretär Guterres die Bedeutung von Österreichs Neutralität betont. Und am kommenden Montag fallen in Flugzeugen die Masken. Also zumindest endet dann die Empfehlung zum verpflichtenden Tragen medizinischer Masken auf Flughäfen und an Bord von Flugzeugen. Das haben die Europäische Luftsicherheitsagentur und die EU-Gesundheitsbehörde bekannt gemacht. Doch ist das Verzichten auf die Maske im Flugzeug wirklich sinnvoll? Der Kurier hat mit dem Public Health-Experten Hans-Peter Hutter darüber gesprochen. Was er dazu sagt, lest ihr auf kurier.at. Und dort lest ihr, aus gegebenen Anlass auch, welche Ansprüche Minister und Ministerinnen nach ihrem Rücktritt haben und warum Köstinger und Schramböck nach ihrem Rücktritt keine 95.000 Euro bekommen. Und wenn ihr mehr zu den Rücktritten der beiden Ministerinnen hören wollt und wie es auch dazu gekommen ist, könnt ihr auch in unsere Daily-Podcast-Folge von Montag reinhören. Damit war es das für heute von uns. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt wie immer von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts findet ihr auf www.kurier.at/podcasts. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr könnt noch ein paar Sonnenstrahlen genießen und hört doch auch morgen wieder rein. Da hält euch mein Kollege Michael Hammerl am Laufenden.